Zur nächsten Sendung begrüßt Sie Andrea Marti ganz herzlich. Das heutige Thema ist einem großen Heiligen, der eine innige Marienverehrung lebte, gewidmet. Wie das Kennzeichen des heiligen Lebensstils vom heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort, einer aufopfernden Liebe zu Armen, Kranken und Betagten und eine vollständige Selbstentäußerung ausgesehen hat, das erfahren wir nun von Pfarrer Matthias Rey aus Müster. Und wir freuen uns auf die Ausführungen von Herr Pfarrer Matthias Rey. Und so begrüße ich dich ganz herzlich bei Radio Gloria und ich übergebe dir das Wort.
Der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort erlebte von 1673 bis 1716, ist dann eigentlich lange Zeit in Vergessenheit geraten und wurde dann erst 1947 dann heilig gesprochen. Sein Leben ist ziemlich wirr. Also wenn wir schauen, da sind so viele Stationen, so viele verschiedene Tätigkeiten. Er hat eigentlich nie etwas gemacht, was man so von einem Priester erwarten würde, dass er ein Kloster gegründet hätte oder eine Pfarrei geleitet hätte oder irgendwie Berater gewesen wäre vom Bischof oder Papst oder so, sondern es war ein Leben mit ganz vielen Tätigkeiten an vielen Orten und eigentlich alles, was er gemacht hat, das ist aufgeblüht und wurde dann wieder zerstört. Und das ist eigentlich etwas, was sein Leben prägt. Also ich schaffe es nicht, einen Überblick zu geben über sein Leben. Ich möchte einfach einige Episoden erzählen, um einen Eindruck zu vermitteln über einen ganz, ganz großen Heiligen. Und da möchte ich gleich anfangen mit einem Brief, den er einer seiner geistlichen Töchter geschrieben hat, eine Frau, die sehr fromm war, die viel gebetet hat. Da sehen wir, wie er eigentlich wirklich als Heiliger denkt. Also ich lese Ihnen da vor aus diesem Brief an eine seiner ganz lieben Töchter. Und zwar ist das eine junge Frau, die Louise Trichet, die er gefunden hat, als ein ganz treues Kind, also 17-jährig, hat er sie kennengelernt als Beichtvater. Und dann ist Ludwig Maria Grignion in einer ganz dunklen Stunde, also er wurde zum x-ten Mal aus einem Haus vertrieben, war dann untätig, sozusagen auf der Straße von Paris, also als Priester wirklich abgeschoben. Und dann schreibt er diesen Brief an die Louise. Meine geliebte Tochter, glauben Sie nicht, dass Entfernung oder Schweigen mich Ihre Gewogenheit oder die aufmerksame Teilnahme vergessen lassen, die ich Ihnen schulde. Ich fühle, dass Sie noch immer für mich, armen Sünder, Gott bitten. Er möge mir durch Kreuze, Demütigungen und Armut die göttliche Weisheit schenken. Mut, geliebte Tochter, Mut und Beharrlichkeit. Ich bin Ihnen sehr verpflichtet, denn ich erfahre an mir die Wirkungen Ihres Gebetes. Mehr denn je bin ich arm, gekreuzigt und gedemütigt. Menschen und Teufel führen in der großen Stadt Paris einen lieblichen und angenehmen Kampf gegen mich. Sie wollen mich nur herabsetzen, verspotten, meinen guten Namen schänden, mich ins Gefängnis bringen. Welch kostbare Gaben! Sie sind der Hofstaat der göttlichen Weisheit. Beten Sie, flehen Sie diese göttliche Weisheit für mich an. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie diese in Fülle für mich erlangen. Also man muss das fast zweimal lesen, um wirklich verstehen, was er da geschrieben hat. Also der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort, der sehnt sich förmlich danach, das Kreuz zu umarmen. Und wenn das Kreuz ihn einholt, in wirklich ganz massiver Weise, dann umarmt er es noch mehr und verlangt noch mehr danach. Und dass er hier dieser Frau schreibt, dass er für ihre Gebete dankt und dass ihre Gebete sozusagen erhört wurden. Also, dass die Gebete dann erhört werden, wenn er am Tiefpunkt seines priesterlichen Wirkens angelangt ist. Also der Tiefpunkt, dass er überall vertrieben wurde und schlussendlich in Paris auf der Straße ist und gar nicht weiß, was er weiter tun soll und tun kann. Also die völlige Dunkelheit, und in dieser Dunkelheit dankt er für die Gebetserhörung von dieser Frau, die offenbar für seine Heiligkeit gebetet hat. Also wenn ich daran denke, wie wir oftmals beten, wir beten doch um Heilung, wir beten darum, dass die Kreuze leichter werden. Also so oft bekomme ich doch auch Intentionen für heilige Messen, um irgendwelche Familienprobleme zu lösen, um irgendwelche Leiden zu lindern, jemand, der am Sterben ist oder der vielleicht schwer krank ist oder jemand, der eine Lehrstelle sucht oder vielleicht eine Prüfung vor sich hat. Das sind doch oftmals diese Gebetsanliegen, und wo wir oftmals den Eindruck haben, dass diese Gebete nicht wirklich erhört werden. Also wir beten und haben den Eindruck, die Dinge nehmen einfach ihren Lauf. Und da kommt mir jenes Wort vom Pater Josef Kentenich, ein anderer sehr großer Heiliger meines Erachtens. Er ist allerdings noch nicht selig gesprochen, der Prozess läuft noch. Aber in diesem Sinne auch ein Mann, der wirklich auch das Kreuz umarmt hat. Und er sagt Folgendes über das Leiden. Und ich denke, das passt sehr gut eigentlich in diese Kategorien des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort hinein. Er sagt Folgendes: Wir haben drei Möglichkeiten, das Leiden zu ertragen. Die erste Möglichkeit ist die, dass wir das Leiden einfach annehmen und aufopfern. Und das wird von uns eigentlich erwartet. Also da können wir gar nicht anders. Wenn wir als Christen leben wollen, dann sind wir gerufen, das Leiden anzunehmen, das Kreuz zu umarmen, uns mit Jesus zu verbinden. Dann sagt er, die zweite Stufe ist die, dass wir Gott für die Kreuze, für das Leiden danken. Also ich danke Gott, dass ich von Menschen verachtet werde. Ich danke Gott für die Zwistigkeiten in meiner Familie, die mir großes Leid verursachen. Ich danke ihm, dass ich vielleicht die Arbeitsstelle verloren habe. Ich danke ihm, dass ich zu Hause noch Probleme habe mit den Nachbarn. Und dann danke ich noch, dass mir das Knie wehtut und so weiter. Das ist also diese zweite Stufe, wo er sagt, der Josef Kentenich, wie wir das Leiden annehmen sollen, also dass das wirklich dann große Früchte bringt. Und dann sagt er, gibt es eine dritte Stufe, und auf der bewegt sich offenbar Ludwig Maria Grignion von Montfort, diese dritte Stufe. Und dann sagt er sogleich, der Pater Kentenich, er empfiehlt, dass nur jenen, die wirklich ganz feststehen im Glauben, dass wir den himmlischen Vater bitten, noch mehr leiden zu dürfen, zu können. Also das heißt, dass wir noch mehr Christus ähnlich werden können, der ja alle möglichen Leiden, nicht nur körperlicher, sondern eben auch geistiger Art, das Verachtetsein, das Verspottetwerden, das ungerecht behandelt werden, das sind ja diese Leiden, die uns eigentlich mehr Sorge machen als die körperlichen Leiden, die natürlich auch manchmal schwer zu ertragen sind. Und dann sagt er, wenn wir Gott um noch mehr Leiden bitten, dann müssen wir wissen, dass kaum ein Gebet so schnell erhört wird wie dieses. Und da scheint, dass das bei Ludwig Maria Grignion von Montfort der Fall ist. Also er betet darum, Christus ähnlich zu werden. Er betet darum, dass er wirklich das Leiden erfahren kann und das Kreuz umarmen kann. Das ist der heilige Ludwig Maria Grignion von Montfort. Ich möchte da noch eine Bemerkung machen über den Namen. Also Ludwig Maria, das ist ja sein Taufname, sein sozusagen eben der Name. Und dann Grignion, das ist der Familienname, und von Mofor, das ist sein Heimatort. Und er hat ja mit seiner Familie ziemlich hart gebrochen, also er hat irgendwie gemerkt, diese Familie ist nicht auf dem Weg der Gnade und will nicht auf dem Weg der Gnade sein. Und so hat er sich eigentlich entschlossen, sie seinen Familiennamen nicht mehr zu führen. Also vor allem, weil eben das auch ihm Ansehen gab, also es war eine sehr weltlich denkende Familie, und darum hat er auf den Namen Grignon oftmals verzichtet und nennt sich Ludwig Maria von Mofor, oder einfach auf der Priester von Mofor oder der Ludwig Maria. Also viele sagen ja so abgekürzte Grignon, natürlich, das ist unverwechselbar, wenn wir von ihm reden, aber wenn wir ihm gerecht werden wollen, dann müssten wir sagen, der heilige Ludwig Maria von Mofor, das nebenbei bemerkt. Er sucht also nicht nach weltlichen Ehren, sondern er sucht nach der Ähnlichkeit mit Christus. Und das hat er dann immer wieder erlebt. Also eine seiner ersten Stationen war die Betreuung eines Spitals in Poitiers. Das war ein Spital mit etwa 400 Patienten, also viele davon alt, viele davon sterbend, also eigentlich mehr ein Altersheim oder man könnte fast sagen ein Siechenhaus, wie man das damals nannte. Und dieses Spital war in einem ganz miserablen Zustand. Also da die Arbeit beginnen sollte, da wurde von der Spitalleitung dann verlangt, dass er das Essen zusammen mit der Spitalleitung einnimmt. Und da hat er sich geweigert. Also es dauerte dann einen Monat, bis er seine Arbeit überhaupt aufnehmen konnte, weil er so sperrig war. Also er wollte nicht diese weltlichen Ehren, er wollte nicht diese feinen Mahlzeiten zu sich nehmen mit einer Spitalleitung, die eigentlich mehr für ihren eigenen Ruf sorgte als wirklich für die Armen und Kranken. Im Gegenteil, er wollte eben das Essen genauso einnehmen wie eben die Leute, die in diesem Spital untergebracht waren als Patienten, als Bewohner. Und diese Bewohner bekamen jeden Tag am Morgen eine ziemlich schäbige Ration, die dann für den ganzen Tag ausreichen musste. Und der Ludwig Maria von Mofor hat dann der Spitalleitung die Forderung gestellt, wir brauchen eine gemeinsame Mahlzeit. Also ohne richtige Mahlzeit, ohne genügendes Essen kann kein wirklich geistliches Leben aufgebaut werden. Die Spitalleitung stand Kopf, als Ludwig Maria Grignon von Mofor mit dieser Forderung so ganz selbstverständlich kam und hat ihm klargemacht, dass dafür das Geld einfach nicht vorhanden ist. Er hat dann begonnen zu betteln, ist zu den Leuten gegangen, hat dort angeklopft und hat um Gottes Willen, also um Gott einen Gefallen zu tun, eben gebettelt und hat dann relativ viel bekommen, hat Erfolg gehabt mit dieser Bettelaktion und hat dann nicht nur die Schulden des Spitals sanieren können, sondern es waren genügend Mittel vorhanden, damit den Leuten eine tägliche gemeinsame Mahlzeit eben dann angeboten werden konnte. Und er hat wirklich dieses Spital komplett verändert. Also für die Bewohner wurde das wirklich dann ein Zuhause. Sie wurden betreut, seelsorglich. Er hat dann eine Helfergruppe gebildet, also dass auch die Leute, die noch irgendetwas tun konnten in diesem Spital, also die Patienten, dass die eingebunden wurden in die Arbeit und so wieder einen Lebenssinn bekamen. Also nicht nur da waren und den ganzen Tag die Zeit totschlagen mussten, sondern sie wurden eingebunden. Und es wird beschrieben, das sei eine ganz kuriose Gruppe gewesen. Also der eine hat gehinkt und der andere hatte ein anderes Problem. Und da kamen all diese Leute, die noch irgendetwas tun konnten, und die rief er zusammen und hat sie eingespannt, für jene da zu sein, die eben gar nichts mehr machen konnten. Und so hat er diesem Spital ein kräftiges Leben eingehaucht, ein materiell gutes Leben und eben ein geistlich wirklich erfülltes Leben. Was ist geschehen? Die Spitalleitung, die wurde natürlich dann von Eifersucht erfüllt. Sie sah sich sozusagen hintergangen. Sie sah sich in dieser Situation, dass da einfach so ein Priester kommt, der ja nicht so kompetent ist in materiellen Belangen wie diese noble Spitalleitung und der dann sozusagen klar macht, ihr habt versagt. Was ist geschehen? Er wurde dann weggewiesen. Und die Wegweisung geschah eigentlich auf eine ganz üble Art. Also man hat ständig dann beim Bischof reklamiert, man Szenen berichtet von Ludwig Maria Grinia von Montfort, um zu sagen, dass dieser Geistliche unhaltbar sei. Der Bischof hat dann immer so mehr oder weniger halbherzig am Ludwig Maria festgehalten, bis dann eine ganz üble Verleumdung kam. Es wurde gesagt, er hätte einen Jugendlichen derart mit einer Geißel geschlagen, dass dieser dem Sterben nahe gewesen sei. Und daraufhin hat der Bischof ihm die Zelebration der Messe verboten und dann ist der Heilige dann so schnell wie möglich fortgegangen von Poitiers. Und er war immer glücklich, also er hat innerlich, er hat das nicht irgendwie empfunden, meine, ein anderer Priester könnte niedergeschlagen sein, könnte sich beklagen, ich bin ungerecht behandelt worden, könnte das Hemd hinwerfen und sagen, ich höre auf mit dem Ganzen. Der Ludwig Maria Grinia hat das immer gesehen als eine selbstverständliche Sache. Also Gott legt ihm ein Kreuz auf, er umarmt es, er trägt es. Und er sagt sogar an einer Stelle, wir sollen gewiss sein, und jetzt müssen Sie sich festhalten, wenn Sie das hören, und ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich auch so ist. Also er hat es so geschrieben, aber vielleicht vor Gott sieht es doch ein bisschen anders aus. Aber er sagt, wir sollen gewiss sein, dass die Leiden in dieser Welt, die wir zu ertragen haben, nichts anderes sei als eine gerechte Strafe Gottes für unsere Sünden. Und er sagt, wir sollen das nicht nur so denken, sondern es sei auch so. Natürlich, die Heiligen, die haben vielleicht auch da und dort etwas übertrieben in ihrem Eifer. Aber wenn wir das so versuchen zu sehen, dann werden wir doch erfahren, dass wir eine Ruhe und einen Frieden in die Seele bekommen. Also viele Menschen, wenn sie irgendwie von einem Schicksal geschlagen werden, denken so im Hinterkopf, ist das nicht Strafe Gottes? Und dann überdecken sie das mit vielen Worten und wollen es nicht für wahr haben und sagen, nein, nein, Gott straft nicht. Und dann gibt es noch Priester, die das sagen, Gott straft nicht. Und dann wird das einfach so auf die Seite geschoben, aber es ist wie ein Schwelbrand, der im Hintergrund eigentlich weitergeht. Also diese Meinung, Gott straft, wenn wir diese Meinung mal einen freien Lauf lassen, dann bekomme ich einen inneren Frieden. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dieser innere Frieden, also dass ich sage, das, was ich jetzt erlebe, wenn ich jetzt irgendwie eine Ungerechtigkeit erfahre, dass ich sage, ich habe das verdient. Ich muss ja nicht irgendwie denken, ich habe jetzt irgendwie gegenüber einem Sterbenden versagt. Das ist so oftmals so ein Denken, die Frau, die den Ehemann irgendwie nicht genug liebevoll gepflegt hat und dann sich für den Rest des Lebens ein Gewissen macht, sondern ich habe vielleicht die Kommunion unwürdig empfangen, ich habe schludrig gebetet, ich habe kein richtig geistliches Leben geführt. Diese Dinge möchte ich in den Vordergrund stellen und dann sagen, das, was ich jetzt da erlebe, das habe ich verdient. Oder umgekehrt gesagt, wenn es mir gut geht, wenn ich schmerzfrei da sitze, dann sage ich, ich habe das nicht verdient. Oder wenn ich in einer unglaublich schönen Gegend wohnen darf, dass ich sage, ich habe das nicht verdient. Wenn ein trüber Tag ist, dann sagen, ich habe das verdient. Und so kommen wir eigentlich hinein in eine Zufriedenheit. eine Zufriedenheit, dass wir sagen, ich habe nichts Gutes verdient in dieser Welt. Warum auch? Also, weil die guten Taten, die ich gemacht habe, die habe ich ja nur dank der Gnade gemacht, weil Gott es mir geschenkt hat. Also habe ich ja nichts verdient. Und die guten Taten, die ich versäumt habe, das habe ich ja dann die Strafe verdient. Also, dass ich versuche zu sehen, dass ich mit großer Gelassenheit die Leidenskreuze hinnehme und eben dann Jesus ähnlich werde. Und wie es weiß, Jesus hat mich erlöst, dass er die ganze Strafe für meine Sünden auf mich, auf sich genommen hat. Und dass ich natürlich als kleiner Mensch an diesem Leiden teilnehmen möchte. Zurück zu jener schlimmen Verleumdung, die das Fass in Poitiers zum Überlaufen gebracht hat, dass der Bischof dem Ludwig Maria Grignan von Montfort dann sogar die Zelebration der Heiligen Messe in seinem Gebiet verboten hat. Eben diese Anklage, er hätte einen halbwüchsigen Jungen mit einer Geißel derart verwundet, dass dieser in Lebensgefahr schwebte. Jetzt lese ich Ihnen davor aus einem wunderschönen Buch von Hildegard Wach, das sie geschrieben hat über den heiligen Ludwig Maria von Montfort. Und dort steht, was war wirklich geschehen? Eines Abends ging Ludwig Maria am Ufer des Glen, der Poitiers durchfließt, etwas spazieren. Frauen wuschen am Ufer ihre Wäsche, wurden aber von liederlichen Burschen ernsthaft belästigt, ja bedrängt. Grignan verwies ihnen energisch dieses Benehmen, wurde aber nur frech ausgelacht. Als die Burschen und diese Frauen noch ärger bedrängten, wusste Grignan sich nicht mehr zu helfen. Er griff eine kleine Geißel, die er immer bei sich trug, um Buße zu tun, nebenbei bemerkt, und versetzte damit einem der Burschen einen leichten Schlag auf das Bein. Ebenso wehleidig wie frech ergriff dieser mit seinen Gefährten laut schreiend die Flucht, legte sich daheim ins Bett und sagte seiner Mutter unter hysterischen Tränen, er sei von Grignan geschlagen worden und müsse diesen Verletzungen nun bald erliegen, worauf die anscheinend nicht sehr intelligente Mutter im ersten Zorn zum Bischof rannte. Pater de la Tour, der Beichtvater Grignans, stellte die Sache beim Bischof zwar sofort richtig, das Verbot des Zelebrierens wurde zurückgezogen, doch Ludwig Maria wollte trotzdem nicht mehr in Poitiers bleiben. Also das eine Szene aus seinem Leben der ungerechten Behandlung. Hier in diesem Fall wurde es dann wieder zurückgezogen, aber es war ihm wohl klar, dass bei solchen Verleumdungen es nur eine Frage der Zeit ist, dass er wieder verleumdet wird. Er hat solche Dinge immer stets mit Gelassenheit getragen. Er ging dann weiter nach Paris, hat dann dort eben wieder etwas aufgebaut. Die Geschichte hat sich wiederholt, er wurde wieder vertrieben, landete dann schließlich auf der Straße und so war eigentlich sein ganzes Leben. Ein Erfolg hat er verbucht, als er dann nach Rom kam und durch die Vermittlung von einem gewissen Pater Tomasi von Clemens XI. Eine Ernennung bekam als apostolischer Missionar. Er wollte in die Ferne reisen, also er wollte zu den Heiden gehen, missionieren, und der Papst ließ ihn wissen, dass Frankreich selber Missionsgebiet sei, und er schickte ihn zurück von Rom nach Frankreich. Und er ging wieder hin, obwohl er in Frankreich viele, viele schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Und er hat dem Papst gehorcht. Und er dachte dann, dass er mit diesem Auftrag als apostolischer Missionar alle Türen offen fände. Aber das war dann eben nicht so. Ich möchte Ihnen nach einer Musikpause dann eine Szene erzählen von dem Kalvarienberg von Pontchâteau, ein großer Erfolg des Grignan und ein großes darauffolgendes Kreuz.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müster. Wir wurden von ihm und seinem Bruder von einem Orgel- und Trompetenspiel beschenkt. Wie schön leuchtet der Morgenstern. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken, Ausführungen über den heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort. Und ich übergebe dir das Wort, Pfarrer Matthias Rey.
Ein Erfolg war die Volksmission in Pontchâteau. Pontchâteau, eine Gemeinde in Frankreich, ich meine, das sei eher im Westen von Frankreich, da haben sie eine Volksmission gemacht Und die ist wirklich gut gelaufen. Also da sind Leute beichten gekommen, die Leute haben sich bekehrt und ist wirklich alles sehr gut angekommen von der Tätigkeit von Ludwig Maria von Montfort mit einem Team von Brüdern und Priestern. Und dann hat er beschlossen, mit dieser Gemeinde noch mehr zu tun. Und hat einen Kalvarienberg geplant und errichten lassen. Also ein Kalvarienberg, man könnte das vielleicht vergleichen mit dem Kreuzweg in Lourdes, also mit lebensgroßen Figuren, um eben die Volksfrömmigkeit noch mehr zu fördern. Es war dann großer Eifer, also bis zu 500 Leute haben dann freiwillig an diesem Kalvarienberg gearbeitet und es gab wirklich ein wunderschönes Werk. Und dann kam der Befehl des Bischofs, man müsse dieses Werk zerstören. Das war am Vorabend, bevor es hätte eingeweiht werden sollen. Es heißt, dass da Gegend, die war schwarz von Leuten, also da waren viele Leute schon am Vorabend hingekommen, um dann am Morgen dabei zu sein bei dieser Einweihung. Und dann kommt der Befehl des Bischofs, er darf nicht eingeweiht werden. Und Ludwig Maria Grignan von Montfort denkt, das ist ja nicht möglich. Er geht zum Bischof, er trägt dann seine Mitbrüder auf, wie sie mit den Leuten dort diese Nacht verbringen sollen. Und als er zum Bischof kommt, ist die Sache noch viel schlimmer. Also der Bischof erklärt ihm, dass die Franzosen vermuten, dass hinter diesem ganzen Bauwerk ein Spionageakt der Engländer stecken würde und dass eigentlich der Befehl vom König kommt, also dass eigentlich der Bischof sozusagen gar nichts anderes unternehmen kann, als diesem Priester den Auftrag zu geben, das Bauwerk wieder rückgängig zu machen. Das konnte nicht geschehen, weil es war niemand da, der gewillt gewesen wäre, dieses Bauwerk wieder rückgängig zu machen. Und dann kamen dann französische Soldaten und haben alles zerstört. Ja, und jetzt hat dann sein Beichtvater davon erfahren und hat sich schon überlegt, wie begegne ich diesem niedergeschlagenen Priester, der so etwas aufgebaut hat und zuschauen muss, wie alles wieder zerstört wurde. Und dann kam dieser Ludwig Maria Grignan zu ihm und mit einem fröhlichen Herzen hat gesagt, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, machen wir wieder etwas anderes. Also was sich in seinem Leben ständig wiederholt, er kommt hin, er hat Erfolg und dann wird alles wieder zunichte gemacht und dann bleibt er fröhlich und sagt, ich habe das verdient, ich nehme das an, ich bin Christus ähnlich geworden, ich umarme mein Kreuz. Der Beichtvater hat dann später folgenden Bericht geschrieben. Da steht wiederum mit diesem wunderschönen Büchlein von Hildegard Wach auf Seite 213. Der Befehl, den Kalvarienberg zu schleifen, verursachte große Aufregung in der Stadt und so erfuhren auch wir bald davon. Ich fragte den Missionar, was an den Gerüchten Wahres sei, und er bestätigte sie, jedoch ohne ein Wort der Klage über jene, die er mit gutem Grund für die Erwirkung des Befehls verantwortlich machen dürfte. Dieser Seelenfrieden zeigte in den 8 Tagen keinen Augenblick eine Trübung. Ich war wirklich erstaunt darüber und bewunderte den armen Priester. Ich hatte ihn stets als einen Menschen mit den vorzüglichen Eigenschaften gekannt, aber diese Geduld, diese Hingabe an die göttliche Vorsehung, ja die unwandelbare innere Freude, die auf seinem Gesicht wieder strahlte, ließen mich ihn als einen Heiligen ansehen. Das ist also ein Zeugnis seines Beichtvaters, das er später gegeben hat. Was ja noch sehr interessant ist, dass dieser Kalvarienberg, der wurde dann später wieder aufgebaut Und zwar erst nach der Französischen Revolution. Also wir können uns vorstellen, wenn jetzt dieser Kalvarienberg feierlich eingeweiht worden wäre, zur Freude dieser Menschen in Pontchâteau und auch natürlich zur Freude von Ludwig Maria Grignard von Montfort und anderen mehr, dann wäre er spätestens während der Französischen Revolution zerstört worden, wo ja viele fromme Dinge zerstört worden waren. Aber weil er eben schon zerstört war, konnte er nicht zerstört werden. Die Pläne wurden später wieder hervorgeholt und einige Jahre nach der Revolution wurde dieser Kalvarienberg wieder aufgebaut. Sein Kalvarienberg, also von Ludwig Maria Grignard von Montfort, ist der größte Westfrankreichs. Im Jahr 1821 zählte man bereits 10.000 Pilger. 1873 waren es 50.000. Im Jahr der Heiligsprechung Grignards, also 1947, wies der Besuch der Feierlichkeiten mit der gemeinsamen Kreuzwegandacht folgende Zahlen auf: 20.000 Kinder, 1.000 Ordensfrauen, 10.000 Jugendliche und 200.000 Erwachsene. Mögen dies auch Rekordzahlen sein, so liegt der Besuch des Kalvarienberges heute nicht viel darunter. Erst 150 Jahre später als geplant wurde Pontchâteau mit seinem Kreuzweg ein Ort des Gebetes und der Gnade und dies ist bis heute so. Also bis zum Zeitpunkt, wo dieses Buch herausgegeben wurde, das war 1966. Wie es genau heute ist, weiß ich nicht. Ich möchte selber einmal diesen Kalvarienberg sehen. Es muss sehr eindrücklich sein. Und was einfach immer wieder klar wird, dass große Leiden, große Kreuze, große Gnaden bewirken. Und zwar eben oftmals nicht zu Lebzeiten eines Heiligen, sondern oftmals in seiner Auswirkung. Also viele Priester, viele Ordensleute haben Großes bewirkt zu Lebzeiten und dann später ist es vielleicht dann wieder zusammengebrochen oder verschwunden. Aber bei Ludwig Maria Grignard, da ist vieles kaputt gegangen in seinem Leben und später erst dann aufgebrochen. Und eines dieser großen Dinge, die später aufgebrochen sind, ist das sogenannte Goldene Buch. Das Goldene Buch, das ist eine Zusammenfassung seiner Werke, also zum Beispiel als er in Paris auf der Straße war, nichts mehr wusste, was er als Priester machen kann, hat er eine Schrift verfasst, die Liebe zur ewigen Weisheit. Später hat er dann eine Schrift verfasst über die Weihe an Maria, zur vollkommenen Hingabe an Jesus. Und diese Schriften sind zusammengefasst im Goldenen Buch, das man auch heute noch im Buchhandel bekommt. Sie können es auch bei mir beziehen, also ich kann das sogar gratis abgeben. Ich habe da noch ganz viele Bücher aus einem Nachlass, die ich gerne weitergeben möchte. Für die Menschen, die wirklich die Schriften von Ludwig Maria von Montfort tiefer studieren möchten. Dieses Büchlein zeigt einen Weg auf zur vollkommenen Maria-Verehrung. Also hier finden wir eigentlich alle Argumente für die Marienverehrung. Also ich möchte hier nur eines herauslesen, das mich am meisten auch überzeugt hat. Und zwar ist ja immer diese Frage, wenn ich Maria verehre, dann geht ja diese Verehrung an Jesus ab. Also ich könnte sagen, wie viel darf ich Maria verehren? 20%? Ja, es wäre doch besser nur 10%, damit ich Jesus 90% verehren kann. Und wenn man so denkt, dann müsste man sagen, es ist besser, Maria gar nicht zu verehren und die ganze Verehrung Jesus eben hinzugeben. Das ist eigentlich das typische protestantische Denken, dass man immer sagt, ja, wenn wir die Heiligen verehren, dann macht das irgendwie Abbruch an der Gottesverehrung. Und der Ludwig Maria Grignard von Montfort löst diese Frage ganz einfach. Er sagt, Jesus ist die Quelle aller Gnaden. Also auch die Gnaden, die Maria selbst bekommen hat, die kommen ja alle von Jesus. Sie wäre nicht unbefleckt gewesen, sie wäre nicht in dieser Heiligkeit gewesen. Sie wäre nicht Königin des Himmels, wenn Gott das nicht gemacht hätte. Also es kommt ja von Gott, dass Maria so wunderbar ist. Also Jesus ist die Quelle aller Gnaden. Und jetzt dieses Bild der Quelle ist eigentlich ein altes Bild der Kirchenväter, das er da wieder aufnimmt und belebt. Diese Quelle muss ja zu den Menschen kommen. Maria ist der Kanal, der das frische Quellwasser zu den Menschen führt. Wenn wir also Maria verehren, dann verehren wir die Quelle. Also sie bringt dieses frische Wasser ins Haus hinein. Ich könnte sagen, ich gehe direkt zu Jesus, dann nehme ich ein Kübelchen, dann gehe ich zu Fuß 10 Kilometer weit zur Quelle und versuche, das Wasser dort zu fassen. Das Wasser ist viel zu mächtig, ich kann es vielleicht gar nicht fassen, aber vielleicht schaffe ich es dann doch noch und dann gehe ich wieder zurück nach Hause und dann habe ich ein paar Liter Wasser. Das ist dann noch verunreinigt von unterwegs und der Kübel war auch nicht ganz sauber und so weiter. Jetzt kann ich mir die Sache aber viel einfacher machen und ich lasse Gott wirken. Und er nimmt Maria als Werkzeug, die dieses Wasser sozusagen in einem Kanal ganz frisch in mein Haus hineinbringt. Also so widerspricht Maria-Verehrung niemals der Gottesverehrung. Ich weiß, die Quelle, das Wasser kommt von Gott. Aber ich weiß auch, es ist Maria, die mir dieses Wasser zu mir bringt. Und darum, immer wenn ich Maria verehre, verehre ich auch Gott. Er kommt dann auch zu dieser Aussage, jedes Mal, wenn ich Maria sage im Gebet, sagt sie Gott oder Jesus. Also das heißt, sie sagt das in viel schönerer Weise als ich. Also kommt dann beinahe zum Schluss, dass man sagt, eigentlich müsste man nur noch Maria, Maria, Maria sagen, damit sie in allerschönster Weise sagt, Gott, Gott, Gott. Also das ist dann diese Marienverehrung. Also Gott steht ganz im Zentrum und Maria ist die Dienerin, die mich dann eben ganz in die Nähe Gottes bringt. Er spricht auch von der Gussform, also sagt, ich kann Jesus in mir heranbilden mit Hammer und Meißel und dann wird das irgendwie ein Gebilde geben, das dann dort und da einen Hick hat und nicht wirklich perfekt ist und nicht wirklich gut aussieht und so weiter. Wenn ich aber ganz mich verflüssige und sozusagen Maria schenke, mich ihr weihe, mich ihr ganz hingebe, dann ist sie die Gussform. Das heißt, wenn ich mich sozusagen verflüssige, das ist so ein Symbol für die Hingabe an Maria, mich ganz ihr anvertraue, dann wird das perfekte Bild von Jesus gegossen. Und das kann nicht besser sein, als wie das Maria dann formt. Das heißt, wir sollen uns ganz Maria schenken, ganz ihr hingeben, um eben Christus ähnlich zu werden. Das ist diese Marienverehrung nach Ludwig Maria Grignion von Montfort. Es ist oftmals so, wenn ich frommen Menschen begegne, dann irgendwann stelle ich die Frage, haben sie die Weihe gemacht nach Ludwig Maria von Montfort? Und oftmals, wenn ich das vermute, kommt die Antwort, ja, ich habe sie gemacht. Und in den anderen Fällen empfehle ich sie dann und meistens gehen die Menschen dann diesen Weg und das prägt dann das ganze Leben. Also dass ich weiß, ich bin Kind Mariens, ich gehöre ganz ihr und sie bringt mich zu Jesus, sie macht mich Christus ähnlich. Diese Schriften, und das wusste Maria Grignion von Montfort selber, diese waren jahrzehntelang, also weit über 100 Jahre lang, waren die vergraben, verschollen und wurden dann irgendwie auf mysteriöse Weise wieder gefunden. Und jetzt in unserer Zeit tragen diese Schriften ihre Früchte. Es ist eine kleine Gruppe im Vergleich zur ganzen Bevölkerung. Das ist vielleicht weniger als 1% der Gläubigen, die diese Weihe gemacht haben, aber es ist eine ganz starke Gruppe und findet sich auf der ganzen Welt wieder. Und nicht zuletzt auch verdient durch die vielen Leiden, die Ludwig Maria Grignion vom Mofor durchgemacht hat. Ich möchte hier noch einen Brief vorlesen an seine Lieblingsschwester Luise, das war damals ein Modename, auch sie hieß Luise, und da schreibt er Folgendes. Meine sehr liebe Schwester, kenntest du genau meine Kreuze und die mir täglich vorgesetzten Demütigungen? Ich bezweifle, ob du mich dann noch so brennend zu sehen wünschtest. Denn ich bin niemals an irgendeinem Ort ohne meinen besten Freunden einen Teil meines Kreuzes aufzubürden, oft ungewollt, von meiner und ihrer Seite. Niemand kann mir helfen, niemand kann sich offen zu mir bekennen, ohne zu leiden, ohne die Fußtritte der Hölle zu spüren, die ich bekämpfe, den Hass der Welt, der mich entgegenstelle, die Angriffe des Fleisches, das ich verfolge. Ein Ameisenhaufen von Sünden und Sündern lässt weder mich noch die meinen in Ruhe. Immer muss ich auf der Hut sein, immer bin ich unter Dornen, auf spitzen Steinen, wie ein Spielball auf flacher Hand, den man mit energischen Stößen fortwährend hin und her wirft. Das ist das Schicksal eines armen Sünders. Also, wenn wir uns mit dem heiligen Ludwig Grignion von Montfort befassen, dann werden wir auch in die Dynamik des Kreuzes hineingezogen. Er schreibt auch in diesem goldenen Buch enthalten die Briefe an die Freunde des Kreuzes. Die Freunde des Kreuzes, das heißt also nicht jene, die ständig darum beten, dass sie von den Kreuzen befreit werden, sondern die das Kreuz umarmen und immer als Gelegenheit empfinden, damit Buße zu tun und Christus ähnlich zu werden. Er schreibt dann weiter dieser Schwester, trage du gut auf deiner Seite, also das Kreuz ist da gemeint, ich werde es mit der Gnade Gottes mich bemühen, es auf meiner Seite gut zu tragen, ohne dass wir uns beklagen, ohne zu murren, ohne es loswerden zu wollen, ohne uns zu rechtfertigen, selbst ohne zu weinen wie kleine Kinder, die Tränen vergießen und sich beklagen, wenn man ihnen einen Zentner Gold zu tragen gibt. Oder wie ein Arbeiter, der verzweifelt, wenn man sein Feld mit Talern bedeckt, um ihn reicher zu machen. Also er sagt, das Kreuz bringt viele Gnaden. Wir spüren die Last des Kreuzes, merken nicht, dass wir Gold tragen oder eben wie dieser Bauer, der verzweifelt ist, weil man sein Acker mit Geld, mit Gold übersät hat und der Acker bringt dann nicht das hervor, was er erwartet, aber er merkt nicht, dass er dabei überreich geworden ist. Also die Liebe zum Kreuz, das ist eigentlich die Lösung aller Dinge, dass wir die Kreuze annehmen. Es ist natürlich eine Schau, die wirklich in der Ewigkeit verankert ist, aber Ludwig Maria Grignion von Montfort schenkt uns diese Schau, vor allem auch in seinem goldigen Buch, indem wir uns ganz mit Maria verbinden. Also müssen wir nicht direkt in die Sonne schauen, die uns blendet, müssen wir nicht direkt dieses Kreuz, das ganz schwer ist, von Jesus entgegennehmen, sondern wir können es durch den Abglanz des Mondes, durch Maria in Empfang nehmen und Maria wird es dann helfen, dass wir es tragen. Also darum wird auch diese Marienverehrung, diese Ganzhingabe an Maria, der leichte Weg genannt. Also es ist eigentlich ein harter Weg, ein steiler Weg, aber es ist auch der leichte Weg, weil es der mütterliche Weg ist von Maria, die uns hindrängt zum Kreuz von Jesus.
Herzlichen Dank, Pfarrer Matthias Rey, für die hochspannenden, tiefgründigen Ausführungen über den heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort. Pfarrer Rey, würdest du uns noch der priesterliche Segen spenden?
Ja, gern. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürbitte der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, aller Engel und Heiligen, segne euch und behüte und leite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Das war die Sendung mit Pfarrer Matthias Rey aus Müster über den heiligen Ludwig Maria Grignion de Montfort. Ich wünsche Ihnen, dass Sie einen erbauenden Moment mit dem heiligen Ludwig Maria verbringen durften und auch es Ihnen besser gelingen wird, das Kreuz anzunehmen und zu umarmen, so wie es der heilige Ludwig Maria gemacht hat. So verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Ihnen Gottes Segen. Bleiben Sie hoffnungsvoll, Ihre Andrea Marti.